Mission, Quatsch, Vision für Mission. Das ist die Reihe, die wir gerade haben. Und es gab zwei Gottesdienste. Den einen hat Jan gemacht. Da ging es darum, dass es hieß, Gott lädt ein. Und zwar Gott, der die Sünder liebt. Das war der erste Teil. Da ging es um Zachäus und um die Einladung, die Jesus diesem Zachäus ausgesprochen hat. Im zweiten Teil letzte Woche hat Sarah uns etwas erzählt über die Einladung zur Freiheit. Und hat darüber berichtet, was es bedeutet, frei zu sein. Jetzt nach diesen beiden Predigten, fühlst du dich gesund? Also bist du jetzt nach diesen beiden Predigten gesund oder hast du das Gefühl, dass es dir nicht so gut geht? Denn wenn man unseren Altkanzler nimmt, der hat nämlich gesagt, und das könnt ihr hier sehen, wer Visionen hat, der sollte gefälligst zum Arzt gehen. Ja, das hat er gesagt. Und ein anderer, ich wollte das nicht so stehen lassen, hat gesagt, wer keine Vision hat, dem hilft auch kein Arzt mehr. Ja, genau. Das heißt, wenn wir über Vision für Mission sprechen, dann ist das so ein, das ist das ein Wort, was so sehr widersprüchlich ist. Und bevor wir so ein bisschen uns nochmal diesem Thema nähern oder diesem Wort nähern, möchte ich kurz erklären, worum es geht und was eigentlich eine Vision ist. Also das Wort Vision kommt aus dem Französischen und heißt so viel wie Traum und bezeichnet eine Vorstellung, eine Fantasie, ein Idealbild, wie gesagt, ein Traum. Bezüglich eines Zustandes in einer Zukunft. Das ist ein Traum. Also kein Ziel. Ziel ist immer smart, also messbar, bei M, ne? Messbar. Sondern es ist etwas, was wir uns erträumen. Und es ist das, und das war die zweite Sache, die ich noch so gefunden habe, es ist der größtmögliche positive Wandel in der Welt, der uns die Kraft gibt, des Glaubens, die Leidenschaft gibt und an der wir unbedingt mitwirken wollen. Das ist sozusagen eine Vision. Und wenn ihr das hier so seht, dann werdet ihr merken, dass Vision und Wirklichkeit, nämlich das eine ist hier Wirklichkeit, wer Vision hat, der sollte zum Arzt gehen, und das untere ist Vision, dass diese Dinge immer ganz stark im Widerspruch zueinander stehen. Vision versus Wirklichkeit. Das könnt ihr zum Beispiel sehen, wenn wir sagen, wir haben die Vision für ein geeinigtes Europa. In den 60ern und in den 50ern sind junge Menschen, die 20, 25 waren, an die Grenzen gefahren zwischen Frankreich und Deutschland und haben die Schlagbäume hochgeklappt und haben gesagt, wir wollen ein vereinigtes Europa schaffen. Das war ihre Vision. Naja, und dann gucken wir in die Nachrichten. Ja, dann sehen wir hier und da und da und da und da und dann denken wir, ja, die Wirklichkeit sieht ja eigentlich ganz anders aus. Wer Visionen hat, die Jungs damals an der Grenze, der sollte zum Arzt gehen. Oder der Frieden in Palästina. Es gibt die Vision, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Es gibt eine Vision, dass die Menschen dort in Frieden zusammenleben. Seit 1949 gibt es diesen Streit. Ja, rechnet mal aus, wie viele Jahre das jetzt schon sind. Und trotzdem gibt es die Vision, dass irgendwann mal dieses Land, diese Gegend befriedet wird. Und dann kommt die Wirklichkeit. Und dann denkt man, naja, wer Visionen hat, er sollte doch lieber zum Arzt gehen. Wir haben die Vision, dass wir hier in unserer Gegend hier, dass Gott Menschen zum Glauben ruft. Und dafür wollen wir ein neues Haus bauen. Wir wollen umbauen. Wir hatten letzte Woche ja die Gemeindestunde. Wir haben eine Vision für unsere Gemeinde, dass Großes passiert und wir beten und hoffen, dass Gott dieses, was wir dann haben, nutzt, nicht für uns als Prachtbau, sondern darum, dass Menschen zum Glauben kommen. Tja, und dann stehen die nüchternen Rechner hier vorne und sagen, naja, der Bau ist teurer geworden, mal mit 1 Million, 1,4 Millionen, da müssen wir einen Wassertank bauen, dann Brandschutz, dann reicht das nicht und dieses nicht. Und dann denkt man sich, naja, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Heißt so viel wie, naja, die nüchterne Wirklichkeit sieht doch eigentlich ganz anders aus. Das Tolle ist übrigens, wenn man von diesem Traum spricht, also Vision klingt immer so psychedelisch, ne? So als wenn man irgendwie, man muss irgendwie Drogen nehmen, um Visionen zu haben. Aber Vision ist erst einmal Traum, also etwas, was uns sozusagen, was uns nach vorne zeigt, ein Idealbild der Zukunft. Und das schenkt Gott den Menschen auch im Neuen und Alten Testament. Das ist nichts, was jetzt irgendwie auf unsere heutige Zeit oder in irgendwie in esoterischen Bereichen irgendwie verortet wird, sondern Visionen, Offenbarungen, Träume gibt es in der Bibel der Hauf. Als Abraham herausgerufen wird und Gott ihm zeigt, was alles kommen wird, dass er ein großes Volk wird, dass er ein Land bekommen wird, dann ist das eine Vision, ein Idealbild. Und wer das Alte Testament liest, der weiß, was für ein langer Weg das war. Mit wie vielen Hindernissen. Und wie lange Abraham warten musste, bis er einen ersten leiblichen Sohn hatte von seiner Frau Sarah. Oder die Daniel-Visionen. Oder auch Paulus, der in der heutigen Türkei ist, in Kleinasien, und dann von Gott den Auftrag bekommt, komm herüber. Ich möchte Europa missionieren. Du sollst es tun. Oder denkt an Petrus, der im Haus des Cornelius ist, oben auf dem Dach ist und dann von Gott diese Vision bekommt, von Jesus diese Vision bekommt, mit dem Hinweis darauf, dass er nicht so klein denken darf. Und wie er sich sperrt und wie schwer ihm das fällt. Und das ist das Erste, was Visionen übrigens immer auch sind. Sie sind grundsätzlich und prinzipiell erstmal sehr ambitioniert. Das heißt also, sie gehen nicht auf eine kurze Distanz, sondern sie wirken in die Zukunft hinein. Sie können auch extrem sein. Sie können auch zum Widerspruch herausfordern. Sie können auch ein Stück weit wehtun. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer es Petrus gefallen ist, als er auf dem Dach des Cornelius war, da auf dem Haus, und Gott ihm gesagt hat, wie denkst du so kleingläubig? Er war ja vorher aus dieser Tischgemeinschaft ausgetreten, weil er auf einmal mit Menschen da saß, die nicht jüdischen Glaubens waren. Und Gott sagt ihm, sag mal, wie klein denkst du eigentlich? Meine Vision für die Welt ist eine andere. Wie klein denkst du eigentlich? Also ist der Traum, den Gott uns gibt, die Vision von Mission viel, viel größer. Ich will euch mal die drei großen Marker nennen, die ich für mich persönlich im Neuen Testament festgehalten habe. Der erste große Marker, die erste große Vision ist das, was Jesus sagt in Johannes 3, Vers 16. Denn darum hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben werden, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da wird uns warm ums Herz, ne? Und offen gesagt, wisst ihr, wem er das gesagt hat? Nikodemus. Und Nikodemus war damals einer, der im jüdischen Rat mitsaß. Und der wird ganz schön geschluckt haben, denn diese Aussage, die ist total gegen alles das, was er an Vorstellungen hatte. Das war eine Zumutung für ihn. Der zweite große Marker ist, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist auch eine ganz schöne Zumutung mit diesen versprengten 12, die da waren. Die ganze Welt, eine Zumutung. Und dann dass dieses große Ziel, jetzt wird es nicht anspruchsvoll, sondern jetzt wird es warm, da heißt es in der Offenbarung, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott mit ihnen wird ihr Gott sein und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid und Geschrei. Das ist sozusagen Gottes Vision für die Menschheit. Die ewige, liebende Gemeinschaft mit dem Herrn. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Es wird kein Leid mehr sein. Es wird kein Geschrei mehr sein. Gott wird unter uns wohnen. Wer wohnt, bleibt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich dieses aus der Offenbarung lese, dann wird es mir jedes Mal warm ums Herz, weil ich mir manchmal denke, mach! Ich will da schon hin. Mach schneller, Gott. Ist doch eine tolle Vision, dass er uns zu dieser ewigen großen Gemeinschaft einlädt. Wisst ihr, das ist Vision. Das ist das große, große Rad, in das Gott in der Weltgeschichte und in der Menschheitsgeschichte und der Geschichte mit mir und mit dir denkt. Aber hier in Eichhorst, hier irgendwo auf dem Land, zwischen Rapsfeldern und Hiller Markt, irgendwo dazwischen. In unserer Geschichte geht es um einen normalen Christen in einer normalen Gemeinde, bei einem normalen Gottesdienst mit ganz normalen Problemen. Es heißt in unserer Geschichte, es war aber ein Jünger mit Namen, ein Jünger in Damaskus mit dem Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Er war ein Christ in Damaskus. Das sind übrigens diese One-Hit-Wonder. Hananias taucht einmal auf und anschließend in der Geschichte des Neuen Testamentes nie wieder. Er war Christ in Damaskus, Gottesdienstbesucher, wie ihr heute Morgen. Er könnte da sitzen, hallo Hananias. Er könnte da hinten neben Erwin sitzen, vielleicht ein bisschen älter. Er könnte neben dir sitzen. Ist ein normaler Gottesdienstbesucher, jemand, der ganz normal in den Gottesdienst kommt, jemand, der seine normalen Probleme hat, jemand, der sein normales Leben führt. Vielleicht dient er in der Gemeinde, vielleicht mäht er den Rasen, obwohl in Damaskus sind wahrscheinlich nicht so viel Rasen gemäht. Vielleicht fegt er dort den Sand weg oder den Staub, keine Ahnung, und feuchtet ein bisschen die Kirchenräume aus. Vielleicht macht er Küchendienst oder Begrüßungsdienst. Kann sein, dass er eine Andacht hält bei 65 plus. Wir wissen es nicht, aber er ist ein normaler Mensch mit einem normalen Hintergrund, mit seinen kleinen Problemen, mit seinen Zweifeln, mit alledem, was uns auch als Christen ausmacht. Und den redet Gott an. Er redet ihn mit seinem Namen an. Und der Herr sprach: Hananias. Hananias. Gott kennt seinen Namen. Wisst ihr, ich arbeite an der Schule in Minden und wir haben, Dirk ja auch, und wir haben, keine Ahnung, nicht in Minden, aber jetzt hier und wir haben ganz viele Kinder, ganz viele Schüler und es gibt so, und man hat das Gefühl, und das ist das Spannende, wenn man so Kinder hat, erstmal müssen wir total viele Namen lernen, teilweise 300, 400, wenn wir Pech haben, ja, und dann muss man erstmal jeden Namen drauf haben, das ist gar nicht so einfach. Und dann hat man trotzdem das Gefühl, das fiel mir heute Morgen noch ein, vielleicht kannst du es bestätigen, dass man das Gefühl hat, jeder Name passt zu jeder Person. Ich könnte mir Heiner mit einem anderen Namen nicht vorstellen. So. Ich könnte mir Dirk auch mit einem anderen Namen nicht vorstellen. Das heißt, man hat das Gefühl, dass Gott es schafft, das ist nicht der Hammer, die Namen der Eltern so zu geben, dass es genau zu diesen Persönlichkeiten passt. Und deshalb finde ich es so toll, dass uns Jesus hier bei unserem Namen ruft. Und der Herr sprach: Hananias. Dass er unseren Namen ruft, dass er deinen Namen und meinen ruft, das ist der erste Ursprung aller Mission, aller Vision für Mission. Denn, und das werden wir gleich noch hören, Jesus ruft uns zweimal. Aber erst einmal ruft er uns bei unserem allerersten Namen, bei unserem allerersten Ruf. Kennst du noch den Augenblick, kannst du dich noch daran erinnern, als dich Jesus zum ersten Mal bei deinem Namen rief? Als da eine Stimme in deinem Herzen war, die dich ganz intensiv bewegt hat? Eine Stimme, die an die Tür deines Herzens klopfte und sagte: Hey, ich bin der Herr, dein Gott, ich stehe vor der Tür. Die Verbindung zwischen dir und Gott ist wiederhergestellt, weil Gott dich durch Jesus Christus bei deinem Namen gerufen hat. Es heißt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Diese Stimme ist überwältigend. Diese Stimme erfüllt die tiefe Sehnsucht des Herzens. Es ist die Sehnsucht nach Frieden mit Gott. Und wer diese Stimme das erste Mal gehört hat und diese Tür aufgemacht hat, der wird überwältigt von der Liebe Gottes zu einem hin. C.S. Lewis würde sagen, man wird überrascht von Freude. Es ist einzig und allein seine Liebe, die in Worten und im Rufen unser Herz erreicht. Und das lesen wir weiter. Gott sagt, denn ich habe dich je um je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Immer, sagt Gott, immer habe ich dich geliebt. Ich habe nie damit aufgehört. Und wenn wir Glauben meinen, dann ist das nichts anderes, als dass wir diese überwältigende Liebe, die wir in Jesus Christus erleben, in uns hineinbricht und unser Leben erfüllt. Am Kreuz von Golgatha und in der Auferstehung hat sich diese Liebe Bahn gebrochen. Seine Liebe, Gottes Liebe, ist in die Tiefen des Todes hinabgestiegen, um dich dort zu suchen und zu finden. Um dich herauszuholen und dir das ewige Leben zu schenken. Erinnerst du dich noch an diese Momente, diese ersten Begegnung? Das ist der Ursprung jeglicher Mission, auch der Vision von Mission. Warum ist das so? Rick Warren schreibt in seinem Buch Leben mit Visionen Folgendes. Weil wir Christen, die wir Jesus schon lange kennen, oft das Problem haben, dass wir vergessen, wie hoffnungslos es ist, ohne Jesus zu leben. Wir vergessen das häufig. Wir vergessen das. Und dann sind wir normale Christen in normalen Gemeinden, bei normalen Gottesdiensten, in normalen Problemen. Aber aus dieser Liebe, die wir erlebt haben, erwächst die Leidenschaft, die uns kreativ macht. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Da steckt Leiden und Schaft hinter. Ja? Also ein leidenschaftlicher Gott. Gott hat seine ganze Leidenschaft darin gelegt, dass du sein Kind sein darfst. Und aus dieser Leidenschaft erwächst auch für uns die Leidenschaft für andere Menschen. Je mehr wir zu Jesus gezogen werden, umso mehr entwickeln wir eine missionarische Leidenschaft. Eine missionarische Leidenschaft. Eine Vision für Mission. Und das ganz persönlich. Und offen gesagt, hier steht Vision für Mission. Und das ist mehr als nur erstmal dieses kurze, gedachte Evangelisation. Sondern hier geht es um mehr. Wenn es heißt Vision für Mission, dann kann es sein, dass deine Leidenschaft dahin geht, dass du Fürsprecher wirst für bestimmte Angelegenheiten, dass du Fürsprecher wirst für Suchtkranke, für Missbrauchsopfer, für die Tafel. Das ist Mission. Eine Vision für Mission. Oder dass wir Leidenschaft für Gruppen entwickeln, die nicht für sich selber sprechen können, für Obdachlose, für Verfolgte, für Migranten, für Arme, für Kranke. Das ist Mission. Dass wir Leidenschaft dafür haben, den Menschen evangelistisch und missionarisch das Evangelium zu verkündigen. In der Teensarbeit, bei den Senioren, beim Lego-Wochenende, beim Baseball, im Café Alte Schule. Wo Gott für dich das Herz brennen lässt, ist das, macht er ganz persönlich bei dir. Für mich zum Beispiel ist es so, dass ich auf der einen Seite hier meine Gabe habe, aber meine größte Leidenschaft geht meinen Schülern. Mit den Kindern, mit denen ich arbeite. Wenn ich sehe, wo die sind, wie es denen geht, wenn wir beobachten, wie Kind und Jugend sich verändert, du wirst das dem zustimmen, dann weiß man, dass die Arbeit heutzutage viel, viel schwieriger ist. Kinder sind beziehungshungrig, die Kinder brauchen Orientierung. Es ist teilweise aus ganz schwierigen Familien kommen die Kinder. Und man merkt dann irgendwann mal eine Leidenschaft für diese Menschen. Das ist meine Leidenschaft, nicht deine, meine. Und ich weiß, dass Gott mich dahingestellt hat. Das ist meine Vision von Mission. Du kannst aber auch die Leidenschaft haben für die äußere Mission, Diakonie. Oder auch, dass wir unsere Missionare unterstützen. Es war damals schon ein großer Schritt, als Penners Kind, nee, Penners nicht, sondern Brauns Kinder damals gesagt haben, wir wollen in die Mission gehen, in den Nahen Osten. Und wir haben gesagt, so jung und mit so einem ambitionierten Projekt, aber es ist ihre Leidenschaft, haben eine Vision für Mission. Das ist das, was wir brauchen. Und wenn wir hinsichtlich dieser Vision für Mission müde geworden sind, dann sollten wir darüber nachdenken, was Gott und Jesus uns am Kreuz für uns getan hat. Denkt darüber nach, wie die erste Begegnung gewesen ist. Wenn wir von dem berühmten Wort Erweckung sprechen, dann meint Erweckung nicht, dass andere Menschen draußen irgendwie zum Glauben kommen, sondern die Erweckung, also dieses Aufgewecktsein, meint das Wachwerden der Christen für die Liebe zu den verlorenen Menschen. Damit beginnt alles. Es beginnt nicht damit, dass die Menschen zum Glauben kommen. Die Erweckung beginnt hier. Das Aufwachen beginnt hier. Die Vision für Mission beginnt hier und nirgendwo anders. Und so, liebe Freunde, ist auch diese Gemeinde entstanden, als sie fröhlich von Bad Oeynhausen hier rübergezogen sind, weil sie eine Vision für Mission haben. Wenn Mission konkret wird, hören wir ein zweites Rufen. Es heißt nämlich hier Hananias. Und Hananias sagt, ja, Herr, hier bin ich. Boah, was für ein Blankoscheck, ne? Ey, das ist eine Blackbox, ne? Also wenn Gott mich anspricht und sage, ja, Herr, hier bin ich, dann gebe ich Gott in dem Augenblick die Erlaubnis, die Freiheit, das einzufordern, was er braucht. Das schließt alle Konsequenzen mit ein. Er stellt sich ganz und gar zur Verfügung. Wisst ihr, das Tolle ist, und das habe ich schon mehrmals gesagt, dass Gott in dieser Welt alles könnte, wenn er wollte. Aber das Tolle ist, dass er uns Menschen in sein Handeln und in sein Wirken mit hineinnimmt. Sonst hätten wir die ganzen Visionen im Alten und Neuen Testament ja auch nicht. Er nimmt uns mit hinein, er nimmt dich mit hinein und mich mit hinein. Das ist ein Privileg. Mission bedeutet wörtlich ja senden und fängt mit dem klaren Bekenntnis vor Jesus Christus an. Ja, Herr, hier bin ich. Wann hast du das letzte Mal eigentlich gesagt? Dass du gesagt hast, Herr, ich möchte mich in Leidenschaft für dich einbringen. Ja, Herr, hier bin ich. Sag, was ich tun soll. Sag, wo du mich hinhaben möchtest. Sag, wie ich an deiner Vision mitwirken darf. Der Missionsbefehl beginnt mit der Bereitschaft, seinen Namen zu hören. Und dann wird Jesus konkret, wird Gott konkret. Was sagt Gott nun zu Hananias? Steh auf, sagt er, geh in die Straße, die die gerade heißt, und frag im Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus aus Tarsus. Und siehe, er betet. Steh auf und geh. Vision von Mission hat immer was mit Aufstehen und Gehen zu tun. Darum gehe hin. Darum geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Der Preis, den wir für unsere Bereitschaft zahlen, wenn wir sagen, hier bin ich, heißt, dass Gott uns aus unserem wohlbehüteten Gemeinde- und Glaubensschlaf herausreißt. Das war bei Hananias auch so. Der wurde wach von jetzt auf gleich. Das haben wir schon oft gehört, ne? Ich habe das schon 20.000 Mal gehört. Ja, das große Problem ist, die längste Strecke für uns Christen übrigens ist von da nach da nach da. Vom Kopf ins Herz und in die Beine. Das sind vielleicht bei mir, keine Ahnung, 1,80, vielleicht bei euch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ey, ich kann mit dem Flugzeug bis nach La Palma fliegen, das sind, keine Ahnung, 5.500 Kilometer, aber diese Strecke ist länger als der Flug nach La Palma. Das ist die längste Strecke für die Christen, vom Kopf zum Herz und in die Beine. Und es steckt so viel Verheißung, so viel Zuspruch in diesem Vision für Mission. Steh auf und geh hat Bedeutung für die Ewigkeit. Ob du gehst oder nicht, wirkt sich darauf aus, ob Menschen in die Ewigkeit kommen. Kein Druck bitte, aber es ist so. Menschen werden gerettet in die Ewigkeit. Wer Paulus mal beobachtet in seinen Reisen, der wird merken, dass er ein Getriebener war. Er wollte das Evangelium noch so schnell wie möglich in die Länder bringen. Nun hat er eine andere Vorstellung. Er hatte die Parousie, also die Naherwartung, dass Jesus recht schnell wiederkommt und dass die Zeit begrenzt ist. Und sie ist ja prinzipiell auch begrenzt, weil wir auch nicht wissen, wann er wiederkommt. Das hat Bedeutung für die Ewigkeit für andere Menschen. Und gleichzeitig ist es ein wunderbares Vorrecht. Es ist ein wunderbares Vorrecht. Paulus schreibt, obwohl ich sein Feind war, also Gottes Feind, hat er mir den Auftrag gegeben, seine Versöhnungsbotschaft zu verbreiten. Das ist ein Vorrecht. Dass wir mitwirken können, ist ein Vorrecht. Dass du mitwirken kannst, ist ein Vorrecht. Dass du bei Vision für Mission mitmachen kannst, ist ein Vorrecht. Ein besonderes Recht. Okay, ich wiederhole nochmal. Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frag im Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus aus Tarsus, und siehe, er betet. Ziemlich konkret, ne? Und die Antwort von Hananias: Bitte Gott? Hallo? Was sagst du, soll ich tun? Also hier bin ich rufen und hier bin ich zu sagen zu Gott. Das konnte Hananias ja noch gut sagen. Als es aber sehr konkret wird, da werden die Beine doch etwas weicher. Wisst ihr, wenn es konkret um die Leidenschaft gegenüber anderen Menschen draußen geht, wenn es um Mission geht, wenn es um Vision von Mission geht, boah, dann sind wir an Ausreden und Einwänden und Bedenken. Ach, wir haben immer welche. Haben wir immer. Und lass uns mal genau gucken, was Hananias dann sagt zu Gott. Ich finde das ja schon mal ziemlich mutig, ne? Dass er sich dem da aussetzt. Er sagt nämlich Folgendes. Ich muss kurz gucken, dass ich euch das richtig nochmal einblende hier. So. Wie formuliert es Hananias seine Bedenken? Was sagt er? Herr, ich habe schon so vieles von ihm gehört, wie viel Böses er den Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und da schickst du mich hin? Und das ist doch vollkommen verständlich. Sind seine Bedenken nicht berechtigt? Sind sie nicht berechtigt? Ihr kennt viele Szenen aus dem Alten und Neuen Testament, wo die Menschen erstmal hurra, jawohl, Jesus und Gott schickt mich los, und dann, ach ja, zum Pharao will ich nicht gehen, weil so richtig reden kann ich eigentlich auch nicht, ne? So. Ich habe Angst, mir ist das peinlich. Gott, du weißt um diesen Mann, du kennst ihn, du weißt, wie er ist. Ich bin mir da nicht sicher. Ja, Herr, ich habe die Liebe in meinem Herzen und ich will auch gehorsam sein, aber offen gesagt, Angst habe ich auch. Was mögen die Leute denken und sagen, wenn wir losgehen, wenn das erste Mal du auf einem Geburtstag eingeladen bist oder auf einer Feier und die Frage kommt, bist du Christ? Und dann die Frage, ja, ist mir das peinlich? Was denken die Leute um mich? Wie soll ich meinen Glauben missionarisch bekunden? Wie durch Tat und Wort. Paulus schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Also gut, Gott. Könntest du jetzt sagen. Also gut, Gott, ja. Ich mache es. Morgen. Also, heute habe ich keine Zeit, Gott. Aber morgen, versprochen. Gott, versprochen, morgen. Morgen mache ich das. Wirklich, morgen mache ich das. Wisst ihr, wir stehen so unter dem Diktat der Zeit, dass wir nicht akzeptieren, dass Gott manchmal für uns einen ganz anderen Zeitplan hat. Geht mir ja genauso. Wie viel Unnötiges, Banales und Überflüssiges bestimmen meinen Alltag? Offen gesagt, werde ich wahrscheinlich der König von all diesen banalen und unbekannten Dingen. Ja, also glaub gar nicht, dass hier vorne jemand mit dem Heiligenschein hin und her springt, sondern da ist jemand auch genauso banal und überflüssig unterwegs und ich mache manchmal Dinge, dann daddel ich irgendwie rum oder gucke mir irgendwelche Kurzvideos an und denke mir, boah, ich verplemper die Zeit mit irgendwelchem Quatsch. Also, Gott, ich bin zu alt. Also, das geht gar nicht. Ich bin werde bald 60 hier, ne? Die Herren da hinten und Damen sind schon auch etwas älter. Ich bin zu alt. Also, ich kann das nicht mehr, ne? Ja. Andreas, du auch, ne? Wir sind zu alt, ne? Eigentlich geht nicht mehr. Gott gebraucht alt und jung, das muss ich euch nicht sagen, ne? Genau. Sarah war ganz schön alt, als sie das erste Mal das Kind bekam. Jeremia sagte, ich bin zu jung. Gott, ich kann das nicht. Also, tut mir leid, also so mit anderen Menschen über den Glauben reden, das kann ich nicht. Ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich auch nicht. Und Jan nicht, Dirk nicht, Heiner nicht, Erwin nicht. Können wir nicht. Wir können nicht aus uns vom Glauben sprechen. Das können wir nicht. Nicht wir reden, sondern Jesus redet. Wenn wir eine Vision für Mission haben, wenn wir die Leidenschaft haben, unseren Glauben nach außen zu leben, wenn wir die Leidenschaft haben, von unserem Glauben Menschen einen Anteil zu geben, in aller Breite, ich verdichte das gerade ein bisschen immer wieder aus Zeugnis geben, aber ich rede jetzt auch mal wieder in die Breite hinein, dann ist es so, dass wir das nicht aus uns können. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht über den Glauben sprechen. Ich kann es nur, weil der Heilige Geist mich dazu befähigt, es zu tun. Es heißt nämlich so schön, ihr werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt sein und dieser Geist wird euch Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. Warum geht jetzt eigentlich Hananias? Warum geht er? Wisst ihr, ich liebe diese Geschichte, ihr habt Pech, weil wenn ich diese Geschichte mache, wird die Predigt immer länger, weil da könnten wir jetzt noch so viele Dinge hineinlegen. Aber sie ist so ein wunderbares Beispiel, weil es eben jetzt nicht diese großen Leuchtbilder sind, die wir so kennen aus dem Alten und Neuen Testament. Es geht nicht um David, es geht nicht um Paulus, es geht nicht um Petrus. Da können wir uns auch schön hinter verstecken, hinter diesen glorreichen Großen und können immer sagen, da sind wir nicht. Ja, ich bin nicht so und überhaupt. Und naja, gut, was hat der für eine Geschichte und was für eine Berufung? Nee, es geht hier um so einen normalen Typen in einer normalen Gemeinde mit normalen Problemen. Und damit ist mir das wieder ganz nah. Wie reagiert eigentlich Jesus auf den Einwand? Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug. Spannend, ne? Er hätte ja auch sagen können, sag mal, spinnst du? Ich sterbe für dich am Kreuz von Golgatha, ja? Nehme das ganze Leiden auf mich, damit du das ewige Leben hast und du hast nicht mal den Mumm, zu diesem Kerl da zu gehen. Tut er nicht. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin. Jesus ist schon da. Egal in welchem Bereich du deine Leidenschaft für die Menschen und für Gott investierst, gibt es das Versprechen, dass Jesus schon da ist. Jesus weiß um unsere Angst, er greift sie liebevoll auf. Und wisst ihr, was das entscheidende Wort in diesem Satz ist? Nur. Das entscheidende Wort in diesem Satz ist, geh nur hin. Dieses Wort ist dieses Nur und das drückt eine Sanftheit aus. Geh nur hin. Und es ist eine Klarheit, die fast nicht zu treffen ist. Geh nur hin heißt, der Satz macht Mut. Geh nur hin, der Satz sagt aber auch, ich fordere dich heraus. Geh nur hin heißt, ich weiß um deine Angst. Ich werde sie nicht ignorieren. Und dann ist Hananias gehorsam. Er ist gehorsam und geht hin. Liebe Leute, der Missionsbefehl ist ein Missionsbefehl und kein Missionsvorschlag. Ich war bei der Bundeswehr, deshalb musste ich auswendig lernen, was ein Befehl ist. Der Befehl ist eine Anweisung eines militärischen Vorgesetzten. Schriftlich, mündlich oder in anderer Form, allgemein oder im Einzelfall mit Anspruch auf Gehorsam. Das müssen alle bei der Bundeswehr auswendig lernen. Das heißt, am Ende steht der Anspruch auf Gehorsam. Und Hananias ist genau das hier. Er ist Gehorsam. Es ist die Anweisung. Darum geht hin in alle Welt, ist eine Anweisung. Geh nur hin, ist in der letzten Konsequenz trotzdem eine Anweisung. Ist nicht ein Vorschlag. Debattier das mal mit deiner Frau, ob du vielleicht Lust hast, dahin zu gehen. Nein. Es ist eine Anweisung. Die Vision für Mission ist eng verknüpft, auch in unser Gehorsam, nach dieser Vision zu streben. Nach diesem, die Hütte Gottes bei den Menschen. Alle Menschen sollen gerettet werden. Und dann geht er los. Ist das einfach? Ich kann mir richtig vorstellen, wie der da auf dem Weg unterwegs ist und sagt, ich gehe nur hin. Ey, scheiße, ich habe so viel Angst. Geh nur hin. Oh, wie, hoffentlich kriege ich die Worte raus. Geh nur hin. Bist du sicher? Also dieses Zwiegespräch kennen wir doch auch. Wir kennen das doch. Und dann klopft er an die Tür und dann denkt er sich, hey, was soll ich sagen? Was soll ich denn jetzt eigentlich sagen? Und dann klopft er an, sagt er, hoffentlich ist keiner da. Ja? Hoffentlich ist keiner da. Vielleicht hat Gott sich eine Hausnummer geirrt oder so, keine Ahnung. Ja, hoffentlich ist keiner da. Und dann öffnet sich die Tür doch. Und dann sagt er, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus. Wisst ihr, was Hananias macht? Er gibt einfach nur Zeugnis von dem, was er erlebt hat. Er erzählt nur von dem, was er erlebt hat. Er bauscht da keine große theologische Wolke auf, gar nichts. Er erzählt nur, der Herr, der mir begegnet ist, hat mich gesandt. Ein Zeugnis zu geben, Zeuge zu sein, ist eigentlich nichts anderes, als dass ich Auskunft gebe über das, was ich erlebt habe. Mehr nicht. Ich muss kein theologisches Seminar machen, ich muss nicht nach Elster Theologie studieren, ich muss nicht nach Wiedenes gehen oder die Malche, ich muss nur das sagen, was Gott an mir getan hat. Das ist das Zeugnis. Und dann öffnen sich bei Paulus, ja, oder Saulus dann die Augen, er wird wieder sehend und er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich habe noch geschrieben, fiel mir in der Vorbereitung ein, es gibt einen Unterschied zwischen Begegnung und Bekehrung. Auf dem Weg nach Damaskus hin hat Paulus diese Begegnung mit Jesus. Aber die Hinwendung, der Heilige Geist, dass er wieder lebendig wird, dass er wieder sehen kann, also dass er wieder funktioniert, dass er wieder in die Wirklichkeit zurückkommt, dass er wieder essen kann, weil er steht ja auf und isst dann etwas, dass er also sozusagen wieder am Leben teilnimmt, verändert am Leben teilnimmt, das geschieht, weil Hananias ihm die Hände auflegt, weil Gott Hananias hingeschickt hat. Und damit ist es so, dass das Ausbreiten des Evangeliums nicht durch große Wunder geschieht, die Gott irgendwie auf dem Weg macht, sondern er schickt so einen kleinen Hananias hin, so einen kleinen Eikos dahin, so einen kleinen Minden dahin und sagt, leg ihm die Hände auf. Mach ihn wieder sehend. Der Heilige Geist möge ihn erreichen. Vision von Mission, Schlusswort, Lukas 15. In dem Augenblick, wo die Augen sich öffnen von Paulus, gibt es Jubel im Himmel. Wenn ein einziger zurückkehrt, ein einziger, dann wird es einen Jubel im Himmel geben. Und die Vision von Mission ist, ich möchte, dass da oben im Himmel dauerhaft Party ist. Ja? Das ist die Vision von Mission für uns hier in Eichhorst, für unseren Kreis und da Gott ja einen großen Blick hat für die ganze Welt. Amen.